Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans. Die 38. Ausgabe unseres Sport-Podcast fängt heute sozusagen mit einem Thema an, ja, dass man in Deutschland die Sportart Nummer 1 benennt. Und bevor wir mit unserem Gast ins Gespräch gehen, rufe ich einmal mehr rüber nach Darmstadt. Hallo, liebe Olivia.
Hallo, Sebastian.
Grüß dich. Olivia, ich habe es angedeutet, die Sportart Nummer 1. Du bist ja nun Handballerin. Warum bist du eigentlich nicht zum Fußball gekommen? Darüber haben wir noch nie gesprochen.
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also auf dem Pausenhof habe ich mich diverse Male unter den Fußball gemischt, sage ich jetzt mal. Aber irgendwie durch den Freundeskreis bin ich dann tatsächlich doch beim Handball gelandet.
Ja, ich glaube, das war im Nachhinein vielleicht kein Fehler, aber vielleicht hättest du dich ja auch anders aufstellen können und wärst dann in die Richtung marschiert, in die unser heutiger Gast auch marschiert ist, und das sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Sie ist Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Sie ist aber auch mehrfache deutsche Meisterin, hat diverse Titel schon eingesammelt, ist schon ein bisschen länger auch, was die Karriere angeht, dabei. Und von daher hat sie auch eine Menge Erfahrung, wenn es darum geht, über den Frauenfußball zu sprechen. Sie spielt beim VfL Wolfsburg und wir freuen uns sehr, dass sie uns jetzt zugeschaltet ist, sagen hallo und herzlich willkommen, Alex Popp.
Hallöchen.
Hallo, Alex. Ja, lieber Alex, schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns sehr, mit dir einen Einblick in den Frauenfußball zu bekommen. Und Sebastian hat es ja eben schon gesagt, du bist voll im Profibereich angekommen. Du spielst beim VfL Wolfsburg. Wie man immer so schön sagt, der FC Bayern des Frauenfußballs. Vielleicht kannst du unsere ZuhörerInnen mal so ein bisschen abholen, wie denn so dein Alltag aussieht.
Boah, sehr gemischt, muss ich sagen. Aber im größten Teil, stehe ich morgens auf. Das Erste, was ich eigentlich mache, ist mit meinem Hund spazieren gehen, beziehungsweise ihn zu füttern und dann mit ihm spazieren zu gehen. Dann frühstücke ich selbst, dann geht's meistens gegen 10 auf den Platz, wo wir Training haben. Bin dann so bis 13 Uhr in etwa auf der Anlage, fahre dann wieder nach Hause. Wenn wir jetzt nur einmal am Tag Training haben, ist der Nachmittag sozusagen frei. Da ja, widme ich mich aufgrund der Situation mit Corona gerade nicht mehr meinen Freunden, aber da widme ich mich eher dann weiterhin meinem Hund, mit dem man viel Unsinn machen kann. Und nebenbei natürlich so ein paar Organisationen. Man hat immer Papierkram zu Hause etc. pp. Und wenn wir zweimal Training haben sollten, dann haben wir meistens gegen 16 Uhr wieder das zweite Training und bis 18 Uhr dann wieder auf der Anlage, dann nach Hause, Abendessen, die letzte Runde mit dem Hund und dann gehe ich auch schon schlafen.
Das klingt jetzt sehr diszipliniert und sehr kompakt. Was hat sich denn für dich jetzt im Wesentlichen auch verändert? Also was sind jetzt mal abgesehen auch davon, dass wir weniger Kontakte haben, du sprichst es an, aber was sind so die Veränderungen auch der letzten 12 Monate, die dir auch am meisten zu schaffen machen und besonders mit denen man besonders zu kämpfen hat?
Oh, tatsächlich sind es die Kontakte, die man nicht mehr haben darf. Also auch wenn wir Mannschaftssport treiben, haben wir natürlich noch andere Freunde, die man gerne sehen möchte. Familie, ich kann jetzt nicht unbedingt so einfach mal wieder zu meiner Familie fahren. Was das Ganze natürlich ja nicht so schön macht, muss man sagen. Aber trotz alledem, ja, sind wir schon sehr, sehr dankbar, dass wir auch privilegiert sind, den Sport oder unseren Beruf im Moment wieder ausüben zu dürfen in den letzten Monaten. Und da sind wir natürlich schon sehr, sehr happy, das muss man definitiv so sagen. Ja. Wissen auch, dass es vielleicht hin und wieder einen gewissen Fadenbeigeschmack hat, was viele ja nicht ganz so verstehen, warum wir wieder auf dem Platz stehen. Aber es ist nun mal unser Beruf, wie viele andere auch arbeiten gehen, sei es im Homeoffice oder auch weiterhin ins Büro, oder viele machen auch Geschäftsreisen und so weiter und so fort. Von daher muss man das, glaube ich, ein bisschen auf dieser Sparte sehen. Und das ist, glaube ich, so das meiste. Aber natürlich hat man in der in der Zeit, wo wir ja kurzzeitig auch mal gar nicht gespielt haben, wo ja komplett alles dicht war sozusagen, hat man sich natürlich auch viele, viele Gedanken gemacht. Ist man so zufrieden, wie es läuft, wie es bisher gelaufen ist? Was hat man noch so für Ziele? Was möchte man noch erreichen, erleben? Also die Zeit habe ich schon dafür auch genutzt, muss ich sagen.
Zum Teil zweimal die Woche Training. Wie oft lässt du dich testen in der Woche? Wie sehr hat da das Hygienekonzept der Bundesliga auch 1:1 Anwendung bei euch gefunden?
Wir werden zweimal in der Woche getestet. Mhm. Unmittelbar vor den Spielen natürlich und eigentlich auch immer direkt nach den Spielen, dass man da auf einer sicheren Seite ist, um zu sehen, was passiert oder ist nichts passiert, aber ja, hier beim VfL, glaube ich, müssen wir der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Also bei uns ist bisher noch nichts schiefgelaufen und hoffe, dass es auch so weitergeht.
Das ist natürlich schön zu hören, ja. Ja, jetzt haben wir dieses leidige Thema Corona ja leider schon aufgeschnappt. Da würde ich gerne nochmal so ein bisschen auf die Belastung eingehen in diesen besonderen Zeiten. Ihr seid ja ganz normal im Spielbetrieb, was sowohl die Bundesliga angeht, aber auch DFB-Pokal und auch die internationalen Spiele, was Champions League angeht. Da ist es ja schon, denke ich, jetzt aufgrund der aktuellen Situation, ja, vielleicht auch was eine Blase angeht, dass man sich zurückhalten muss, eine besondere Belastung. Was macht das für dich? Also wie ist dein persönliches Gefühl da?
Grundsätzlich muss man sagen, ist das eine Mörderbelastung, die wir, glaube ich, jetzt in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, gerade abliefern oder abspulen sozusagen. Wir hatten kaum Pause. Auch wenn im letzten Jahr ja die Liga kurzzeitig ausgefallen ist, waren wir aber immer auf Standby. Also du hattest in der Phase trotzdem nicht abschalten können. Wir waren weiterhin im Trainingsbetrieb. Du musstest individuell arbeiten und so weiter, weil es jederzeit hätte wieder weiterlaufen können. Den Sommer hat man komplett durchgespielt. Die einzigen Pausen, die man eigentlich hatte, oder die Pause, die man hatte, war vielleicht jetzt in der Winterpause, was aber auch nur 2 Wochen waren. Und wenn du aber schon fast 2 Jahre oder 1,5 Jahre durchspielst, dann reichen einfach uns 2 Wochen nicht aus. Mhm. Dementsprechend gehen unsere Körper, unsere Köpfe vor allem, also gerade das Mentale, geht schon sehr Richtung Zahnfleisch, nenne ich es jetzt einfach mal. Also es ist schon sehr, sehr intensiv und sehr anstrengend. Was uns noch am Leben hält, sage ich jetzt einfach mal, ist dieses Mannschaftsgefüge. Jede von uns hat ja die Ziele vor Augen und die wollen wir halt versuchen, bestmöglich abzuschließen. Ob es jetzt am Ende reicht oder nicht, klar, wird man dann sehen. Aber wir haben halt einen sehr, sehr coolen Teamgeist, wo eine Spielerin jetzt nicht einfach auf der Strecke bleibt, sondern von den anderen immer mitgezogen wird, egal in welcher Phase sie sich befindet. Von daher ist es wirklich ganz, ganz schwer. Es sind neue Situationen für uns, für die Trainer, auch was Trainingssteuerung angeht. Da muss dann einfach viel Kommunikation herrschen, dass man da einen gemeinsamen Weg gehen kann, um ja am Ende der Woche oder auch Mitte der Woche, wenn man dann englische Wochen hat, ja möglichst immer auf die 100% gehen zu können.
Ja, du sprichst es an, den Teamgeist. Ich finde, man sieht das auch, ob das ein oder andere Spiel auch sehen dürfen, auch Pokalfinals von euch, wo man wirklich merkt, wie eng die Mannschaft, wie gut sie beieinander ist, jetzt nicht nur sportlich. Vor dem Hintergrund würde ich gerne nochmal auch nach dem sportlichen Wert einer solchen Saison fragen. Zum einen, weil wir vorhin angedeutet haben, so das FC Bayern München der Frauenbundesliga, das stimmt ja nicht so ganz. Wenn man sich die aktuelle Tabelle anguckt, dann ist es nämlich der FC Bayern, der vor euch steht mit 5 Punkten. Wie ist da so die sportliche Einordnung derzeit? Also sind die Bayern da auf der Überholspur oder ist es eher so, dass ihr auch sagt, diese Saison ist eh eine Ausnahmesituation? Wir sind froh, dass wir überhaupt spielen können und gucken mal, was am Ende bei rauskommt.
Grundsätzlich würde ich sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Also man muss schon sagen, dass es für uns eine sehr, sehr besondere Saison ist. Wir hatten dann am Ende doch auch mehr Spiele als die Bayern. Also die hatten doch dann ein bisschen mehr Pause, als wir es am Ende hatten. Trotz alledem muss man auch sagen, dass die Bayern sich gut verstärkt haben und dass sie zurzeit wirklich eine sehr, sehr starke und konstante Runde spielen. Muss man auch anerkennen, auch wenn ich es nicht gerne tue. Aber ja, am Ende sind wir diejenigen, die auf dem Platz stehen. Und wir werden da nicht locker lassen. Also nur weil die Bayern jetzt gerade vor uns stehen. Und klar, uns ist bewusst, dass wir es grundsätzlich nicht in der eigenen Hand haben. Aber ja, haben wir diesen Ehrgeiz und diesen Willen, das nicht einfach so hinzunehmen. Und
ja, es gibt ja auch noch zwei andere Wettbewerbe. Also insofern könnte man ja vielleicht
genau,
auch sagen.
Das kommt natürlich auch noch dazu. Ne? Ja. Meisterschaft ist schon immer so, wo ich sage, die gibt man nicht gerne ab, ja. Sag ich jetzt mal. Wenn es am Ende so passieren wollte, dann muss man das aber auch ja einfach anerkennen, dass sie eine bessere Runde gespielt haben als wir. Aber noch haben wir Spiele zu spielen, noch spielen wir gegen die Bayern selbst. Also wir, die Hoffnung stirbt zuletzt und dementsprechend sind wir dann noch relativ entspannt, was es angeht.
Ja. Sehr gut, ja. Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die Bundesliga gesprochen. Das Thema Nationalmannschaft, ist ja auch ein großes bei dir. Du spielst ja schon länger im Kader sozusagen der Nationalmannschaft. Jetzt stehen ja auch Anfang und Mitte April die nächsten Nationalspiele an. Nächstes Jahr dann die Europameisterschaft in England. Wie, was sind so deine persönlichen Ziele, was die nächsten Wettbewerbe angeht?
Ja. Ich bin ein Gewinnertyp, von daher möchte ich immer gewinnen und glaube auch, dass wir seit der WM, also seit wir quasi auch Martina Voss-Tecklenburg als Trainerin bekommen haben, wir gerade in dem, so in dem letzten Jahr wirklich einen sehr, sehr guten Schritt gemacht haben und ich auch guter Dinge bin, dass wir bei der Europameisterschaft auch ein, zwei Wörtchen mitreden können, was den Titel angeht. Trotz alledem müssen wir natürlich auf uns schauen. Also wir sind noch nicht am Ende unserer Entwicklung, das ist ganz klar, aber die Mannschaft ist gut drauf. Die haben richtig Bock und man merkt halt, dass gerade so in dem letzten Jahr die Zusammenarbeit auch mit dem Trainerteam und so weiter, es wird immer mehr zum Automatismus, man hat sich besser kennengelernt und so weiter und so fort, was am Ende natürlich ganz, ganz wichtig ist, um erfolgreich Fußball spielen zu können. Und von daher sind meine Ziele natürlich so erfolgreich wie möglich am Ende von den jeweiligen Fußballplätzen zu gehen. Und da werde ich natürlich darauf hinarbeiten.
Du sprichst die Bundestrainerin an. Da würde ich gerne nochmal zum einen nachfragen, wie sich das so anfühlt, auch ein Stück weit als Kapitänin verlängerter Arm der Bundestrainerin zu sein. Ist das für dich auch ein Thema, an dem du sozusagen aktiv arbeitest, auch da deine Routine und deine Erfahrung in dieser Zusammenarbeit mit der Trainerin einzubringen?
Ja, natürlich. Also ich musste mich natürlich auch erstmal in die Situation hineinfuchsen, sagen wir es mal so. Ich war zwar schon immer eine Führungsspielerin, aber als Kapitänin ist es natürlich nochmal schon noch was anderes, weil man für viele Dinge auch neben dem Platz einfach auch zuständig ist, organisatorische Sachen etc. pp. Aber natürlich ist es immer wieder interessant, auch für mich, neue Wege einzuschlagen und das dann im Zusammenspiel mit Mannschaft und Trainerteam macht schon halt sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, dadurch, dass ich die Erfahrung mitbringe, also mittlerweile bin ich ja tatsächlich schon einer der erfahrenen und älteren Spielerinnen, sind wir, also nicht nur ich alleine, sondern auch meine Co-Kapitänin mit Svenja Huth oder auch der Mannschaftsrat mit Sarah Debritz und Almut Schuld, wir dafür zuständig, die Jüngeren und die noch Unerfahrenen so ein wenig an die Hand zu nehmen, um die genau dorthin zu führen, dass sie bald mal an unserer Stelle stehen. Das wurde mit uns so gemacht und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir mit den Jüngeren machen und ja, das ist eigentlich die größte Aufgabe und den Mädels halt eine Sicherheit zu geben, dass man Fehler machen darf, dass hier keiner zerfleischt wird oder sonst irgendwas, weil man sich sonst auch nicht weiterentwickeln kann.
Jetzt hast du gerade so ein bisschen die Altersunterschiede schon angesprochen. Du bist ja, man kann sagen, in der Blüte deines Lebens. Du bist kurz vor den 30. Das kann ich so gut erzählen, weil ich auch gerade erst 30 geworden bin. Und da muss ich doch mal so frech fragen, wie ist das als Profisportlerin? Wie lange plant man dann tatsächlich noch diese Anstrengung, sag ich mal, auf vielen Ebenen, also Nationalmannschaft, Bundesliga, ja, noch überhaupt so durchzuziehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich ist natürlich jede Spielerin völlig verschieden. Aber man hat natürlich auch irgendwie privat noch ferne Ziele, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich würde halt schon ganz gerne eine Familie gründen. Und das möchte ich nicht unbedingt mit 40. Von daher muss man sich da natürlich schon mal die Gedanken machen. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass man, wenn man die Leidenschaft und den Spaß in den Fußball noch hineinbringen kann und es sich auch weiterhin noch gut anfühlt, dann glaube ich, wäre es fatal, von heute auf morgen aufzuhören. Also es muss sich einfach richtig anfühlen. Der Moment wird, glaube ich, irgendwann kommen. Und von daher, glaube ich, kann man das gar nicht so pauschal sagen, ob man mit 35 aufhört oder mit 29 oder doch erst mit 40. Also da ist, glaube ich, jeder sehr individuell.
Ja, individuell ist ja auch, weil du es ansprichst, immer so die Einstellung auch zu den eigenen persönlichen Erfolgserlebnissen. Du hast letztens dein 50. Länderspieltor geschossen und wird das ein oder andere noch dazu kommen. Zählst du die eigentlich mit? Ist das für dich, spielt das eine Rolle so? Also sagst du so, die 70 will ich schon voll machen oder guckst du da auf Zahlen?
Nee, um ehrlich zu sein, nicht.
Es kommt, wie es kommt.
So. Bitte?
Es kommt, wie es kommt, sozusagen an der Stelle. Ja. Ich meine, als Stürmerin oder als Offensivspielerin hat man natürlich schon immer natürlich auch eine gewisse Verpflichtung in der Richtung. Aber du nimmst es da jetzt nicht aus der persönlichen Sicht, sondern es steht dann eher im Dienste der Mannschaft.
Ja, absolut. Absolut.
Ja. Ja. Gut, ich würde gerne den Blick nochmal auf den Frauenfußball an sich richten. Wir hatten auch letztens mit Fritz Keller hier gesprochen und er hat sich nicht nehmen lassen, auch nochmal die Rolle und auch die Entwicklung des Frauenfußballs hervorzuheben. Auch vor dem Hintergrund, dass im Moment natürlich leider viele junge Mädchen gar nicht so an den Sport herangeführt werden können, wie das eigentlich wünschenswert wäre. Und wir sicherlich auch vielleicht ein Stück weit, aber auch in anderen Sportarten, das gilt nicht nur für den Frauenfußball, zurückgeworfen werden. Wie erlebst du das auch aus deiner Rolle sozusagen als Vorbild für junge Mädchen, was da mit dem Sport, mit dem Frauenfußball gerade passiert? Auch vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich eine ganz gute Entwicklung schon erlebt haben in Deutschland.
Wo fange ich denn da an? Nee, ich glaube grundsätzlich haben wir natürlich in den letzten Jahren eine gute Entwicklung im Frauenfußball hingelegt, definitiv, aber ich glaube auch und ich würde fast sagen, das ist Fakt, dass seit der WM 2011 es aber verpasst haben, genau daran weiter anzuknüpfen und zu arbeiten. Man sieht es jetzt im Vergleich mit den anderen Nationen, mit den anderen Ligen aus den anderen Ländern, sei es England, sei es Spanien, Italien kommt jetzt. Da tut sich einfach immens was. Und da würde ich behaupten, sind wir schon in den letzten Jahren stagniert, sind da einfach stehen geblieben. Was nicht unbedingt was mit der Förderung jetzt für die Mädels zu tun hat, aber da fängt es ja oben quasi schon mit an, dass wir da stagniert sind. Von daher muss ich da in diesem Jahr und in den kommenden Jahren definitiv einiges tun. Für uns wäre es natürlich perfekt, wenn wir von Förderung sprechen, dass man NLZ für Mädels auch mal irgendwie hinkriegen würde.
Wir müssen mal ganz kurz aufklären, NLZ, Nachwuchsleistungszentren, ja, die es eben für Herren ja etabliert gibt, genau.
Sowas dann, dass wir vor allem in der Frauen-Bundesliga, also ist für mich eigentlich das Größte überhaupt, weil wir sind die oberste Liga, wo wir hier spielen. Und eigentlich, also man spricht ja in der Öffentlichkeit immer davon, dass die erste Frauen-Bundesliga eine Profiliga ist und ja, alles Profis sind und alles ist gut und schön. Ja. Aber das ist nicht der Fall. Hm. Und das kann ich so deutlich sagen, weil ich habe in zwei Mannschaften innerhalb der Bundesliga schon gespielt und jetzt beim VfL Wolfsburg und beim FC München können wir vom Profitum sprechen. Hm. Da haben wir Spielerinnen wirklich das Privileg zu sagen, ich muss nebenbei nicht mehr arbeiten, aber alles, was darunter passiert, da gehen die Spielerinnen arbeiten, sie machen eine Ausbildung, sie sind zum Teil noch in der Schule, sie machen nebenbei ein Studium etc. pp. Und da kannst du nicht von Profitum sprechen, weil sie einfach auch nicht so viel verdienen. Ja. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, dass wir von der ersten Frauen-Bundesliga, von einer reinen Profiliga sprechen, dann sind wir, glaube ich, schon ganz, ganz viele Schritte weiter, weil wir dann auch eine ausgeglichenere Liga haben. Du hast eine bessere Förderung automatisch. Spielerinnen, die nebenbei arbeiten gehen, sind nicht bei 100%, wenn sie abends ins Training gehen, weil sie einfach schon vorher 8 bis 10 Stunden gearbeitet haben. Also das ist einfach so. Und somit können sie natürlich auch auf dem Platz keine 100%ige Leistung bringen. Und dann ist es für uns beim VfL zum Beispiel viel einfacher. Und so hast du dann besseren, ausgeglichene Liga, du hast eine bessere Förderung. Und dann, bin ich auch sicher, hast du automatisch auch eine bessere Qualität. Hm. Und das würde ich mir sehr wünschen für die kommenden Jahre, dass das endlich mal passiert und dass einfach nicht nur rumgeschwafelt wird, sondern halt auch einfach mal Taten folgen. Dass man dazu Geld braucht, ist uns allen bewusst, gar keine Frage. Aber man muss es ja, blöd gesagt, vielleicht auch so ein bisschen wie ein Start-up sehen. Da muss auch erstmal rein investiert werden. Bei der Frauen-Bundesliga auch so. Du musst in die anderen Mannschaften einfach Geld rein investieren. Du musst der Liga eine Chance geben, um sich auch genau dahin zu entwickeln. Und ich glaube, dass der Frauenfußball weltweit schon eine Rubrik ist, wo du sehr gut Geld mit verdienen kannst und uns auch gut vermarkten kannst. Aber das ist irgendwie in Deutschland, weiß ich nicht, warum man das verpasst hat.
Ich hatte jetzt gerade noch mal so nach den jungen Mädels gefragt. Wie war das bei dir? Also wie kam es eigentlich, dass du am Ende dann mehr und mehr professionell gegen den Ball getreten hast? War das jetzt Schicksal und Fügung oder war das von Anfang an ein Wunsch?
Ich würde sagen Schicksal und Fügung. ich habe angefangen, mit Jungs zu spielen. Und es gibt ja dann diese Kreisauswahl und dann auch Verbandsauswahl, wo man dann, also ich habe dann damals in der Westfalenliga gespielt, in der Westfalenauswahl gespielt. Und ich glaube, mein Vorteil war, dass der Ehemann meiner Trainerin in der Westfalenauswahl, der U15-Bundestrainer der Nationalmannschaft war.
Ja.
Und der hat mich halt auch spielen sehen und so hat sich das dann irgendwie so ein bisschen entwickelt. Ich wollte einfach Fußball spielen, also ich will eigentlich jetzt auch nur noch Fußball spielen. Jetzt natürlich auf einem anderen Niveau und habe natürlich jetzt nochmal ganz andere Zielsetzungen. Die hast du so wirklich als 13-, 14-Jährige noch nicht so extrem, aber dementsprechend war es schon so ein bisschen Schicksal, könnte man sagen. Ich musste auch zweimal in den Hintern getreten werden, dass ich auch wirklich weitermache, weil ich dann doch früher auch eher so war, so ich will da nicht hin, weil ich niemanden kenne. Ja. Also ich war kurz davor auch aufzuhören, muss man auch sagen. Von daher bin ich eigentlich so immer Step by Step eine Stufe höher geklettert oder konnte eine Stufe höher klettern. Mit einem guten Backup meiner Familie und meinen Freunden, weil sonst wäre das auch nicht möglich gewesen.
Jetzt muss man ja sagen, es gab tatsächlich ja viele Jahre schon gewisse Vorurteile gegenüber dem Frauenfußball. Bestes Beispiel ja eigentlich 1989, als die Nationalmannschaft der Frauen als EM-Titel ein Kaffeeservice sozusagen gewonnen haben, was ja schon einiges darüber aussagt. Wie sind deine Erfahrungen so im Laufe der Zeit gewesen und ja, sage ich mal, bis heute? Merkst du da noch manchmal, dass der ein oder andere Spruch kommt oder hat sich das komplett gelegt?
Leider nicht, das wäre schön. Also man muss sagen, dass man jetzt nicht ins Gesicht gesagt bekommt, weiß ich nicht, Frauenfußball ist wie Pferderin mit Esel oder sowas, also diese typischen Sätze, die man da immer in den Kopf geschmissen werden. Das traut sich, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft keiner mehr, sich vor mich zu stellen und zu sagen, dass Frauenfußball irgendwie Kacke ist. Aber du liest natürlich heutzutage ganz viel in sozialen Medien. Und da muss ich sagen, es kotzt mich auf gut Deutsch an. Aber wir wollen ja niemanden dazu zwingen, Frauenfußball zu mögen oder Frauenfußball sich unbedingt anzuschauen. Darum geht es gar nicht. Aber wir wollen einfach akzeptiert und respektiert werden. Also wenn ich in den sozialen Medien eine Sportart lese und die interessiert mich nicht, dann scrolle ich halt einfach weiter. Und dann muss ich dann nicht irgendeinen Dreckskommentar drunter setzen, wie kacke ich das finde. Oder zum Teil halt auch respektlos. Und das hat totale Überhand genommen, finde ich, was ich sehr, sehr traurig finde. Dementsprechend, ja, versuchen wir ja irgendwie an diesen Respekt und an diese Anerkennung einfach weiter zu arbeiten. Geht natürlich immer nur mit irgendwie Erfolg. Das ist leider in Deutschland so.
Erfolg, wenn ich da vielleicht kurz nochmal eingrätschen darf, ist natürlich ganz klar, wie du sagst, ein wichtiger Faktor. Ein anderer Faktor, das hatte die Shari Reeves hier in unserem Podcast auch mal gesagt, ist halt die Frage von Typen. So wie wir dich kennengelernt haben, hast du dich ja schon als Persönlichkeit entwickelt. Nichtsdestotrotz, gibt es genug Typen, also auch bei uns in der Bundesliga, also ich denke jetzt nicht nur an Megan Rapinoe, aber Typen, die einfach im Prinzip dann auch den Sport so nach draußen tragen, dass sie im Prinzip als Typ auch erkannt werden und dadurch das natürlich auch dem Frauenfußball dient?
Ich glaube, die gibt es, ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es viele gibt. Aber man muss auch sagen, dass wir, glaube ich, wie soll man das sagen? Also ich glaube, wir sind schon Typen und es gibt auch Typen, unter anderem halt auch eine Almut Schuld, die ja ganz gerne mal den einen oder anderen oder das eine oder andere Statement von sich abgibt, aber dir wird halt ganz, ganz schnell den Mund verboten. Und das ist ganz extrem hier, muss man sagen. Wenn man halt, wenn man vielleicht übers Ziel hinausschießt. Und das ist halt auch so ein Punkt, den man nicht verstehen kann. Aber ja, wir arbeiten weiter dran. Also man sieht vielleicht jetzt im Moment noch nicht so viel, aber wir unterhalten uns schon sehr, sehr oft, wie wir irgendwie was verändern können, was wir tun können, damit der Frauenfußball weiter vorankommt. Aber ja, auch bei uns geht es natürlich nicht von heute auf morgen. Also das ist natürlich auch klar.
Ja, wie hilfreich ist da, dass dann zum Beispiel auch mal ein Horst Rubesch punktuell Nationaltrainer wird? Wie hast du das erlebt?
Ja, sowas ist natürlich ganz wichtig. Also und auch vor allem mit diesem Statement, die Horst damals ja auch selber gesagt hat, er hatte mit Frauenfußball ja vorher auch so wirklich gar nichts am Hut. Und als er hat uns ja kennengelernt dann quasi bei der Olympia 2016 in Rio. Und da hat er halt auch gemerkt, was wir für ein cooler Haufen sind. Und dementsprechend war es für ihn dann grundsätzlich eine Herzensangelegenheit, da uns aus der Patsche zu helfen. Für mich als Spielerin ein großer Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen, seine Art und Weise, wie er mit uns auf dem Platz stand und mit welchen einfachen Worten er uns eigentlich wieder in die Erfolgsspur gebracht hat, fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und er hat natürlich auch selber eine unglaubliche Vita, sei es als Fußballer oder halt auch als Trainer.
Ja.
Aber wenn du dann natürlich Statements hörst, dass er davor ja halt auch nicht, also er gar keine Ahnung von Frauenfußball hatte und er, als er dann bei uns eingetroffen ist, uns in sein Herz geschlossen hat, dann glaube ich, spricht das Bände. Da, genau sowas brauchen wir natürlich dann auch in der Öffentlichkeit, wenn sich solche Typen nicht negativ über uns auslassen, sondern halt auch positiv.
Ja, und sich,
aber
sich
man muss uns halt kennenlernen, ne? Und das ist ganz oft der Fall.
Klar.
Leute, die uns aus dem Männerfußball vorher nicht kennen, denken immer, ja, was soll ich da? Aber sobald sie uns kennenlernen, merken sie dann doch, hey, das ist eine richtig coole Truppe und die Mädels haben richtig was im Kopf.
Mhm. Ja. Ja, lieber Alex, bevor wir hier zum Ende kommen, müssen wir ein Thema natürlich noch ansprechen, das jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil wir es jetzt auch in Bezug auf die Spiele gar nicht weiter thematisiert haben. Ich meine die Fans, die halt nicht im Stadion sind, die ihr im Moment nicht erleben könnt. Es ist natürlich auch eine ganz spezielle Atmosphäre ist, wenn man dann in so ein leeres Stadion einläuft. Wie gehst du persönlich damit um? Weil ich weiß, du hast viele Fans. Wir sprachen gerade über Typen und ich sagte ja schon, du bist jemand, der da sicherlich schon heraussticht, der eine gewisse Fan-Community aufgebaut hat, für dich als Person, aber auch für die deinen Verein und für die Nationalmannschaft. Wie gehst du damit um? Wie pflegst du diesen Kontakt im Moment?
Ja, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass es eine Katastrophe ist, ohne Fans Fußball zu spielen. Also es macht einfach gar keinen Spaß. Also Fußball ist ja nicht einfach nur Fußball, sondern die Fans beleben diesen Sport halt auch und das fehlt einfach immens. Schön ist es aber trotzdem zu wissen, dass unsere Fans auch in Zeiten von Corona uns den Rücken stärken und uns weiterhin unterstützen. Wie halte ich da den Kontakt? Also Social Media macht es möglich, sagen wir es mal so.
Ja.
Dass man da irgendwie versucht, in Kontakt zu treten. Ich habe gerade aufgrund der Situation eine Möglichkeit geschaffen, sozusagen. Also es gibt so zwei, drei Plattformen, wo man Videobotschaften und so weiter versenden kann, um da einfach den Leuten ja weiterhin natürlich irgendwie die Motivation an vielen Dingen zu geben und so weiter. Also es ist nicht einfach, aber man kann auch nicht immer jedem gerecht werden, das muss man auch dazu sagen, wenn man dann doch eine recht große Fanbase hat. Was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist auch Fanpost auch zu bearbeiten, die man bekommt.
Sehr schön. Nochmal die beiden Plattformen, willst du die nochmal nennen? Also was sind das für Plattformen?
Das ist einmal Memo, heißt das, und Chatico. Da kann man sich quasi anmelden und dann kann man einen Videogruß
super.
Ja, ordern sozusagen und kriegt auf mein Handy und dann muss man ein paar Tage mit mir Geduld haben und dann kriegt man ein Video quasi zurückgesendet.
Naja, cool.
Ja.
Und das hast du jetzt entwickelt in der Zeit, in der Corona-Krise, sag ich mal, oder ist es schon länger?
Nee, entwickelt selber habe ich nicht. Nee, das nicht. So clever bin ich dann doch nicht. Aber ich fand es eine coole Sache. Also ich habe das, die haben mich angeschrieben, ob ich mitmachen würde. Und man kann halt dafür auch Geld verdienen sozusagen, aber das Geld geht dann nicht auf mein Konto, sondern es wird dann gespendet an Organisationen oder an irgendwelche ausgewählten
für einen guten Zweck.
Dinge, genau, für einen guten Zweck, gerade auch in der jetzigen Situation.
Ja, jetzt wäre meine abschließende Frage eigentlich gewesen, was machst du neben dem Fußball? Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass du dich sehr viel mit deinen Fans beschäftigst und da auch fleißig zurückschreibst.
Und mit den Hunden.
Und mit dem Hund, genau. Oder mit den Hunden, genau. Ja. Gibt es da sonst noch irgendwas, was vielleicht auch in der Corona-Zeit jetzt aufgekommen ist bei dir, wofür du jetzt mal Zeit hattest, weil ja auch das Fußball zwischenzeitlich so ein bisschen ausgefallen ist?
Ja, ich habe ein Haus gekauft.
Oh ja, das ist ja schon mal was.
Man muss ja irgendwie was Sinnvolles mit dem Geld anfangen. und ist eine gute Geldanlage, sagen wir es mal so. Was aber auch der Hintergrund ist, dass ich mit Sicherheit, wenn ich irgendwann aufhören sollte, Fußball zu spielen, wieder zurück in meine Heimat gehen werde. Aber sonst tatsächlich so viel habe ich nicht. Also ich habe mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt, mit meinen Gedanken. Wo soll es noch hingehen? Wie es lief, war das alles so, wie ich es mir vorgestellt habe und so weiter. Aber da war ich sehr mit mir im Reinen, muss ich sagen. Also ich bin sehr zufrieden, wie mein Leben bisher ablief und bin gespannt auf das, was noch kommen wird.
Ja, das ist schön zu hören. Also ich würde sagen, es ist optimaler Schlusssatz. Wir freuen uns natürlich, wenn du noch lange auf der Platte stehst, egal mit welchem Alter, und bedanken uns für das nette Gespräch und wünschen dir alles Gute.
Mich auch gefreut.
Ja, herzlichen Dank. Weiter so, kann man nur sagen, hat uns auch inspiriert und toll, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank, Alex Popp.
Sehr gerne.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.